Typ. Okay, Sacharja 2, Vers 5. Der dritte Trost von insgesamt 8 tröstenden Worten, 8 Prophetien, die Gott gibt, um sein Volk zu trösten, sagt er. Und aber nicht nur sind die Prophetien hier für das Volk in der Zeit, sondern auch Prophetien für uns heute. Und auch Prophetien für was noch gar nicht passiert ist, was noch kommt, das Messianische Reich. Also lass uns mal anfangen. Das dritte Nachtgesicht. Gott baut Israel wieder auf, verspricht er. Und ja, ich hob meine Augen auf und ich schaute und siehe, da war ein Mann. Und der hatte eine Messschnur in der Hand. Und den fragte ich, ja, wo gehst du denn hin? Und er sprach zu mir, na, um Jerusalem zu messen und zu sehen, welches seine Breite und welches seine Länge ist. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, der ging hinaus und ein anderer Engel, der ging mit ihm entgegen. Und er sprach zu ihm, laufe und sage jedem jungen Mann und sprich, als offene Stadt soll Jerusalem bewohnt werden, wegen der großen Menge von Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und ich selbst sprich der Herr, will eine feurige Mauer um es her sein und Herrlichkeit in seiner Mitte. Also Gott kommt und sagt so ein ich werde kommen und ich messe aus und ich werde segnen und ich werde Israel stark und groß machen. Ne? Ich werde Israel, mein Volk, beschützen. So, und das war in der Zeit hier sehr tröstend, denn in der Zeit hier mit Sacharja, als er Prophet war, war die erste und zweite Rückführung. Es waren 50.000 Leute, glaube ich, waren schon da, aber Masse an Juden waren noch im Babylonischen Reich oder sind nach Ägypten, Assyrien oder sonst wohin geflohen und leben da in der Welt. So, und diese Handvoll Menschen, wenn du es so willst, vom ganzen Volk, die hier sind, haben halt Angst. Ne? Denn die Mauern sind noch nicht, die kommen erst mit Nehemia, 70 Jahre später, glaube ich, oder? Nee, das ist Quatsch. Aber ist ja auch egal. Ein paar Jahre später halt. Der Tempel steht noch nicht, an dem bauen sie gerade ihre Häuser, die Landwirtschaft, alles ist kaputt. Ne? Und überall sind Feinde ringsherum. Ne? Sie sind belagert und bekämpft. Und auch der Feind, der hinter dem Feind steht, Satan, will nicht, dass Gottes Volk wieder sicher wohnt. Ne? In dem Verheißenen, was Gott ihm versprochen hat. Aber hier kommt jetzt Gott selber mit seiner Stimme durch den Propheten und sagt, hey, es ist alles gut, beruhig dich. Ich sorge mich um alles. Und ich musste über diese Stadt nachdenken ohne Mauer, die belagert wird von Feinden. Und das ist total komisch, weil das ist so, als ob du dir deine Wohnung vorstellst ohne Türen. Und auch im Hausflur gibt es keine Türen und deine Nachbarn rennen vorbei, können rein, können was auch immer. Wer Besitz hat, das musste ich letztens wieder erfahren, der hat auch Angst, kommt immer dazu, Furcht, seinen Besitz zu verlieren. Das kann deine Ehe sein, ne? Ist wunderbar und ist ein Schatz und ein Geschenk, wenn du einen Ehepartner hast, aber wenn du einen Ehepartner besitzt, ne? Dann kommt doch immer wieder eine Angst dabei, dass du den Partner verlierst durch Tod oder durch Untreue oder durch dein eigenes Versagen, dass es nicht mehr aushält mit dir und abhaut. Ist mit Kindern so. Kinder zu besitzen, zu haben, ist ein Geschenk, ist ein Segen, ist wunderbar. Ne? Aber trotzdem spielt da parallel dazu immer eine Angst mit, sie verlieren zu können. Ne? Durch einen Unfall oder durch irgendeinen bösen Menschen oder sonst irgendwas. Ne? Genauso ist jetzt mit dem Haus. Ist überhaupt nicht schön, was zu besitzen, weil davor hast du überhaupt keine Probleme, aber dann hast du irgendwo ein Haus stehen im Wald, und dann ruft dich die Nachbarin früh 6:30 an und sagt so, hey, heute Nacht waren 2 große Autos auf dem Grundstück und sind von einem Grundstück gekommen, ne? Und auf einmal merke ich so, ne? Weil wurde ja schon mal eingebrochen, ist auch nicht passiert, kein Einbrecher, ne? Aber ich habe halt gemerkt, die Dinge, hier in der Welt, dieses Irdische, was wir besitzen, ist ein Segen, aber es ist auch irgendwie ein Fluch. Ja? Und deswegen sagt doch Christus so, haltet die Dinge hier nicht fest. So ein, halte dein Herz da nicht rein, so, weil hier gibt's Diebe, hier gibt's Motten, Verfall. So ein, hier hat nichts Bestand. Ne? Nütze das, was du besitzt, um zu segnen, um gesegnet zu sein. Ne? Aber baue nicht da dein Leben drauf. Ne? Wir sollen auch unser Leben nicht auf die Ehe bauen oder auf unsere Kinder. Ne? Die sollen wir hüten und bewahren und beschützen und genießen. So ein, aber im Himmel gibt's keine Ehe dann mehr, nur eine. Ne? Also dort und ich sind dann nicht mehr verheiratet, was komisch ist. So ein, aber ne, darauf baue ich nicht hier, weil es wird mich enttäuschen, es wird altern, es wird, man wird verletzt. So, hi, Schatz. So, ne, ist so. Ne, und so kommt Gott halt hier hin so, ne, und sagt, aber den Ort, den ich schaffe, den ich gerade ausmesse, dieses neue Jerusalem, das ich baue, das braucht keine Tür, keine Mauer. So ein, und du wirst sicher dort sein. Ne? Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist, so viel zu besitzen, so, aber keine Furcht zu haben dabei, es verlieren zu können. Und Christus sagt, sammel dir Schätze im Himmel. So, und das sind Schätze, die kann kein Dieb und keine Alterung, keine Motte oder irgendwas dir wegnehmen. Es ist ein Besitz, der einzigste Besitz, den wir besitzen können, der keine Angst hat. So, es bleibt. Deswegen lohnt es sich auch da zu investieren. Ne? Und ich sehe das bei den Menschen, die Christus folgen und die, denen es wichtig ist, Schätze zu sammeln, die Christus aussprühen und Christus schenken und ne, Christus leben. So ein, wie wenig Angst sie haben. Ne? Deswegen sagt Paulus auch, Furcht ist nicht in der Liebe. Und diese Liebe ist dieser Schatz, so, in dem wir wachsen sollen, der beständig ist. Da brauchen wir keine Mauern. Ne? Gott ist hier mittendrin so, und segnet mit feurigen Mauern. Das heißt für mich, wenn da was durchkommt, was nicht in dieses Land soll, dann wird es verbrennen und zur Asche werden. Ne? Und nur das kommt rein, was sauber ist. So ein, aber das kann jeder auslegen, wie er es will. So ein, aber es wird Herrlichkeit in deiner Mitte sein. Auf, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr. Denn nach allen vier Himmelsrichtungen habe ich euch zerstreut, spricht der Herr. Auf Zion, entfliehe, die du bei der Tochter Babel wohnst. Das sagt er zu den Leuten hier, jetzt sollen sich die Juden wieder sammeln. Kommt in, nach Hause. So ein, jetzt ist die Zeit des Zorns vorbei. So ein, jetzt seid ihr wieder Heimat, jetzt seid ihr Familie, jetzt seid ihr Gemeinde, jetzt seid ihr bei mir. So ein, denn so spricht der Herr, der Herrscher, nachdem die Herrlichkeit erschienen ist, hat er mich zu den Heidenvölkern gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Denn siehe, ich schwinge meine Hand gegen sie, dass sie denen zur Beute werden sollen, die ihnen gedient haben. So werdet ihr erfahren, dass der Herr, der Herrscher, mich gesandt hat. Gott nimmt das persönlich. Er ist ein sehr eifersüchtiger Gott für sein Volk, sagt er. Und vielleicht wirst du bedrängt. Das können sogar Brüder und Schwestern sein, das kann deine Familie sein, das kannst du selber sein. Vielleicht Satan, vielleicht einfach nur die Welt oder die Begierden, was auch immer. So ein Bedrängnis kommt und ein Feind ist da. Deswegen sagt Paulus auch, zu den Hirten, und ich denke auch zur ganzen Gemeinde, so, pass auf Satan auf, so, denn er sucht, wen er verschlingen kann. Ne? So, und dieser Feind ist aktuell, und dieser Feind hasst uns, und will nicht, dass wir frei sind, und Frieden haben, dass wir gerettet sind, und andere retten, so, und, ne, aber dennoch brauchen wir uns nicht zu fürchten, denn so wie wir mit Satan, ist Gott mit allen seinen Feinden, so, und er ist der, der richtet und der Gericht hält. Er ist der, der vielleicht eine Zeit lang was zulässt, was schwer ist, sondern aber er ist der, der auch den Ausgang hat. Wenn er was tut, dann hat es einen Grund. Und es dient uns zum Guten. selbst die Anfechtung oder die Anfeindung. Es macht Sinn, dass Brüder und Schwestern gerade verfolgt werden und heute mehr als jemals zuvor. So ein für ihren Glauben an Christus und ihre Liebe sterben oder zusehen, wie ihre Liebsten gequält werden. So ein, das ist grausam und das ist schrecklich, wenn du drin bist. So ein, aber du, wenn du dich mit den Leuten unterhältst, dann merkst du aber auch, dass die, die wirklich treu sind in Christus, unabhängig davon, was sie leiden müssen, einen absolut krassen Frieden haben, der unseren Verstand übersteigt. So ein, dass sie in diesem Leid sitzen, aber trotzdem voller Ruhe und voller Freude. Weil sie Christus mehr hören und sehen als in den ruhigen Zeiten. Ne? Wer uns antastet, der tastet Gott an. Und das lässt Gott nicht lang zu. Und so ist das Schöne, dass wir uns auch freuen können und uns nicht fürchten müssen vor Satan. So ein, und sein Gefolge und allem, was er gegen uns stellt, so weil unser Gott ist immer noch der Herr der Herren. Und auch wenn wir Satan unser Recht abgegeben haben, über die Welt zu herrschen, in Garten Eden, und er alles besitzt, gerade noch, bis zur Offenbarung, so ein, ist er trotzdem nicht der Herr der Herren. So, so können wir kommen und uns freuen, selbst in der größten Anfechtung, weil Gott ist es, der stärker ist als er. Wir haben das am Mittwoch, haben wir drüber geredet. So ein, und es gibt diese Bibelstelle, die ich immer versaue, Clemens, mein Bibelführer, so ein, dann muss er fliehen.
Der steht dem Bösen, steht er vor.
Genau, danke. So ein, ne? Und das ist dieses große Geheimnis, weil Satan kommt nur mit, kann nur uns belügen, kann nur uns pieksen, kann nur uns Angst machen oder unsere Schwäche aufzeigen. Werden wir nächste Woche noch sehen, wie er hier steht vor Gottes Thron. So ein, aber und uns uns schlecht macht und aufzeigt, so guck mal hier, was das für ein schlechter Mensch ist. So. Nicht würdig. Unheilig. So, gucke da. So ein, ne? Der gegen uns spricht. Aber da sehen wir auch den Christus, wie er da zur anderen Seite sitzt und für uns spricht. Ja, aber guck mal, hier. So ein, ne? Was sind, aber das, was wichtig ist, und das ist praktisch, und das muss man üben, wir müssen lernen zu widerstehen, wenn das Böse kommt. Ich sag, dann rennt vor uns dann weg, weil er keine Macht und keine Kraft hat. So, es ist wichtig, nach oben zu gucken, zu Gott, und zu sagen, deine Hand ist, die mich hält. So, deine Hand ist es, die mir Sicherheit gibt. Das ist ein Versprechen auch an uns hier, dass Gott in unserer Mitte ist und uns beschützt. Die Engel stehen um uns drumherum wie eine feurige Mauer und kämpfen. So ein, denn siehe, ich schwinge meine Hand gegen sie. Ja. Und so ist wichtig, dass wir uns nicht rächen, sondern Gott die Rache lassen. Ja. Juble und freu dich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme. Und ich werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. An jenem Tag werden sich viele Heidenvölker dem Herrn anschließen. Und sie sollen mein Volk sein. Und ich werde in deiner Mitte wohnen, Wohnung machen. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr, der Herrscher, zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda als sein Erbteil in Besitz nehmen im heiligen Land. Und er wird Jerusalem wieder erwählen. Ich komme und ich werde bei dir wohnen. Und das ist diese Hoffnung, die auch wir haben, die zukünftig ist. So, und unser Christus hat das versprochen, ich komme. Ich komme bald. Und ich baue dir gerade eine Wohnung. So ein Christus ist der mit der Messschnur. So ein, und der, der uns eine Wohnung schafft, eine Familie macht, der mittendrin sitzt, so ein, in diesem wunderbaren Tempel. Ne? Er sagt, die Gemeinde ist der Tempel Gottes jetzt. Ich werde kommen und ich werde einen Tempel aufbauen. So, und das hat er getan in uns. Und das ist was Wundervolles, weil wenn du darüber nachdenkst, dass du der Tempel Gottes bist, als einzelnes, lebendiger Stein, ein Gefäß der Ehre in diesem Tempel, eine Säule. So ein, wenn du überlegst, so, dass wir die Gemeinschaft der Tempel sind und der lebendige Tempel Gottes, so ein, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber so, Ne, dann ist für mich halt wichtig nachzudenken, okay, dann möchte ich aber ein Tempel sein, so der Gott gefällt. Und ich musste in den letzten Tagen irgendwie immer wieder darüber nachdenken, wie Jesus mit der Peitsche da durch diesen Tempel rennt. Zweimal. Ne? Und ich habe das erste Mal gelesen. Ich war total schockiert. Weil den Jesus kannte ich nicht, der war voll aggressiv. So, ne? Ich habe das echt nicht gepeilt. Ich stand da und ich weiß noch, wie entsetzt ich war und dachte, hä? So, liebe deine Feinde und so weiter, sei barmherzig und gütig und gnädig. Und da ist Jesus, der baut sich eine Peitsche, rennt rum und randaliert da und schreit. Ne? Und das zweimal. So ein, ne? Und ich habe es nicht kapiert. Dann habe ich Predigten dazu gehört und da hieß es, naja, die haben da überteuert, alles verkauft so und die Leute ausgenommen und so weiter. Ne? Viel zu große Zinsen beim Geldwechseln gemacht, damit sie sich das kaufen können mit der Währung, die in Israel ist. Abzocke im Namen Gottes. Ne? So ein, aber jetzt in den letzten Tagen habe ich irgendwie einen anderen Blick drauf bekommen, einen neuen Blick, so ein, dass das gar nicht der Grund war, warum Jesus da so ausgerastet ist, die Korruption, die Religion und Geldmacherei dort, dieses im Namen Gottes irgendwie reich sein und verpflichten, so ein, ne, sondern ich musste immer wieder darüber nachdenken, was Christus gesagt hat, warum er das macht. Das hier soll ein Haus des Gebets sein. Mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Und das war der Grund, warum er da durchgejagt ist, weil was bedeutet Gebet? Dass du redest mit jemand anderen. Und zwar in einer Beziehung, live, real. Ne? Und das, was Christus so genervt hat da und was ihn so verletzt hat, und da siehst du diese Eifersucht Gottes für uns. Ne? Was Gott mit seinem Tempel eigentlich schenken wollte, war Gemeinschaft. Reden. Hören und teilen. Von Mensch zu Gott, von Gott zu Mensch und vom Mensch zu Mensch. So ein, mein Haus, mein Tempel soll ein Gebetshaus sein, ein Gemeinschaftshaus. Und das ist die Sache, die wir Christen halt schnell und gern vergessen und verlieren. Warum Gott überhaupt diesen Tempel geschenkt hat. So ein, was dieser neue und lebendige Tempel sein wird. So ein, es geht gar nicht um unser Äußeres so sehr, was wichtig ist und das, was wir tun im Namen Gottes, was wichtig ist. So ein, aber es geht darum, habe ich Gemeinschaft mit meinem Schöpfer. So ein, weil Gott ist in der Mitte, mittendrin. So ein, weißt du, und so muss Christus auch durch uns manchmal mit der Peitsche durch unsere Herzen fahren. So ein, und unsere christlichen Tische umwerfen und unsere Büchertische rausreißen, so ein, und uns wieder neu erinnern, so ein, was er eigentlich will. Ja. Wir sind geschaffen, um Gemeinschaft zu haben, um zu genießen, was Gott da macht, so ein, um zu erfahren und zu erkennen, wie gut er ist und wie gut alles ist, was er tut, um zum Frieden und zur Freude zu kommen. Und das möchte ich. Ich möchte das als Gemeinde, dafür bete ich, dass wir ein Tempel sind des Gebets. Ja. In der Gemeinschaft. Und das bete ich natürlich auch, dass ich das aber auch privat bin für mich. Ja. Und dass ich nicht so schnell wieder vergesse, so worum es denn eigentlich geht. Ja, wir können so viel tun im Namen Gottes, so und aber wenn wir das nicht in der Gemeinschaft tun, dann ist das sinnlos. Das ist außerhalb der Liebe Gottes. Ja. Dieses ganze Wissen anhäufen, dieses ganze Armen beschenken und so weiter, so ein, ist absolut nichts wert ohne diese Liebe. Ja. Und Christus ist gekommen an einem Tag, und viele Heidenvölker haben sich angeschlossen an Gott und wurden sein Volk. Ja, bei Golgatha. Und der Herr wird Juda als sein Erbteil in Besitz nehmen im heiligen Land. Und er wird Jerusalem wieder erwählen. Alles Fleisch sei still vor dem Herrn, Denn er hat sich aufgemacht aus seinem heiligen Wohnung. Bedeutet so viel wie alles Fleisch, alle Menschen, ihr könnt nicht eins tun, also lasst es, ich mache. Und wir können kein heiliges Land schaffen. Wir können auch nicht schaffen, dass unsere Wohnung heiliges Land ist oder unsere Gemeinde, so, weil wir sind halt noch unvollkommen. Ne? Aber worauf wir hingucken müssen und uns freuen dürfen, ist, dass Gott schon aufgestanden ist und dass er schon baut. So, dass er in dir und dir und dir und in mir baut, so jeden Tag, dass er was Schönes macht und dass er es zur richtigen Zeit macht. Das, was ich machen muss, ist, ich muss dranbleiben. Und ich darf nicht vergessen, wo ich meine Kraft und meine Frucht herbekomme. Ich habe echt ein paar schlechte Angewohnheiten, die ich jetzt loswerden will, weil ich werde nächstes Jahr 40. Und irgendwie muss ich mich auch mal benehmen wie ein Mann. So ein, ne, und ich bin jedes Mal dankbar, wenn Gott mich dahin reizt mit seiner Peitsche, dass ich einen Wille entwickle, das anzugehen. Ne? Da muss ich ja erstmal hinkommen. So ein, ne, aber jetzt habe ich den Willen und ich sehe nicht, wie ich. Ich kann mich nicht ändern. In den Bereichen will ich das, aber ich bin halt ein Trottel, keine Ahnung. So, ich gucke mir selber zu und denkst, du bist ein Trottel. So, ne? Weil ich sehe, was daraus passiert durch meine Angewohnheiten. Ne? Und das, was da entsteht, ist ein Verlust. Und ich will aber gewinnen haben. So, manche Sachen tun auch anderen weh oder verletzen andere. Ne? So ein. Bei manchen Sachen schäme ich mich vor meinen Kindern. Weil ich weiß, die haben auch meine Gene und die haben auch meinen Dickschädel. Und doch manche von meinen Kindern haben das Gleiche wie ich so, um ins Extreme gehen zu müssen. Entweder alles oder gar nicht. Ne? Was in manchen Bereichen echt gut ist und in vielen nicht. So, ne? Weil ich kann extrem klug sein und parallel dazu extrem dumm. So, ne? Und ich sehe das bei meinen Kindern halt auch so, und ich denke so, Mann, ich will aber, dass die, ich will nicht noch durch meine Art zu leben oder durch meine Art, wie ich bin und handle, sie anfeuern, die gleichen Dummheiten zu machen oder Wege zu gehen. Ne? Aber ich tue es. Warum? Weil ich nicht anders kann. So, ne? Ich würde gerne tun, was Jesus tut, aber ich weiß ja meistens gar nicht, was Jesus will oder was Jesus tun würde. Ne? Und das ist das Schöne, so im Stillwerden vor Gott. Gerade da, wo man kämpfen muss, wo man weiß, dass da will ich mich und da kann ich und da darf ich mich nicht mehr gehen lassen, weil es raubt und nicht gibt. Und da ist der Punkt halt still, wo ich still werden muss im Willen Gottes. Ne? Und ich weiß, was er will bei mir. So ein, also lege ich meine Hände nieder und komme zu dem Punkt, wo ich aufgebe und wo ich sage, okay, ich habe es probiert so und immer wieder, ich kann nicht anders. Dann rette du mich. Dann komm du jetzt und hilf du mir, ich gebe auf. So ein, schaff du das Vollbringen. Schaff du das Wirken. Lass mir zugucken, jeden Tag aufs Neue, wie du die Sachen lenkst und mich veränderst, sodass ich diszipliniert werde und sage, nee, brauche ich nicht, gehört nicht dazu. Und mich dann freuen und jubeln und dir die Krone geben für den Sieg, den ich da errunge. Ja. Weißt du, Gott ist mitten unter uns und er liebt uns so dermaßen. So ein, und nicht nur das, Gott hat uns auch lieb. Er will und er genießt es, wenn die Schöpfung zu ihm kommt und ihn sucht und vor ihn tritt. So ein, er genießt es so, wie ich es genieße, wenn meine Kinder mich angucken so ein, und ich merke, gerade bin ich ihr Held. So ein, ich genieße es, wenn meine Frau mich anguckt und ich das Gefühl habe, oh, die ist stolz auf mich gerade. Ich bin ein Wohlgeruch für sie. Ja. Und manchmal rieche ich wie der Kackbeutel da draußen, wo die Kacke reinkommt für die Hunde. So ein, ja. Aber ich kenne auch die Momente, wo ich Ja, dieses weiche Weihrauch-Dings bin, obwohl die stinken. Ja. Also ich möchte ein Wohlgeruch sein, nicht nur für Gott, ich will ein Wohlgeruch sein auch für meinen Nächsten. Für die, die mir ganz nah sind und für die, die auch weiter weg sind. So. Ja. Aber dazu muss ich erstmal riechen, wie Gott riecht. Und es ist wichtig, dass wir es nicht vergessen und dass das die Sache ist, wo wir auch als Gemeinde dafür einstehen und dafür kämpfen und dafür ringen mit Eifer, sondern dass dieser Ort hier ein Gebetshaus ist. Und das muss natürlich erstmal bei mir persönlich anfangen. Ja. Dass in meinem Gottesdienst nicht nur Lehre ist, also hier Gottes Wort und Dienst und Ordnung und was auch immer, sondern dass da Gemeinschaft ist. Und dann geht's raus auf meine Familie, wo wir geistliche Gemeinschaft haben, heilige Gemeinschaft. So, und dann geht's auch raus in die Gemeinde, wo ich meine Brüder und Schwestern geistlich segne, wo eine heilige Gemeinschaft auch da ist, nicht nur eine familiäre, freundschaftliche. Und dann geht's raus in die Welt. So, und das Gebet müssen wir lernen, das ist so die Gemeinschaft zu pflegen und zu hegen. So, da ich eh ein asozialer Typ bin, fällt mir das eh schwer, ne, weil soziale Medien und so oder Smalltalk und all das so war noch nie mein Ding. Ne, aber was mir echt hilft und was für mich so ein wichtiges Werkzeug geworden ist, ist halt, dass Gott halt mich asozialen Typen genommen hat, der Angst vor Menschen hatte und jedem gefallen wollte. So, und sich nicht selbst akzeptieren konnte und lieben konnte, so, ne, und hat mich sozial gemacht durch die Zweisamkeit mit ihm, weil vor ihm habe ich keine Angst in dem Sinn. Bei ihm fühle ich mich sicher und verstanden und geborgen. Verlass das Gebet nicht, sondern lass das deine Basis werden. Lass das die Basis sein und der Grund, worauf du baust. Dann werden Schätze kommen und Früchte, die unvorstellbar sind. Christus hat gesagt, hast du nur so einen kleinen Glauben. Das reicht. So, und Glaube ist nicht an den Namen Jesus Christus zu glauben, weil da sagt Paulus, das tut Satan auch. Sondern ein lebendiger Glaube ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ein Zwiegespräch zu sein. Und doch einfach mal still zu werden vor ihm und mit ihm. Mit dem Blick darauf, egal wie schief es läuft, es hört bald auf, wenn Jesus kommt. Vater, und so bitte ich dich, dass du unsere Herzen weiter auftust, so dass wir ja, diese Schätze einfach erkennen als Schatz und verstehen. Ja, hilf uns, nicht in den Sorgen der Welt gefangen zu sein oder in den Begierden der Welt, sondern ja, befreie du uns von unseren Sorgen und von den Ängsten und Lasten, die entstehen, weil man dir nicht glaubt. Ja, ich danke dir, dass du uns einen Schatz schenkst, den niemand wegnimmt. Ich danke dir für Familie und für Zuhause. Für deine Barmherzigkeit und Güte. Ja, für diese Gnade, die einfach da ist. Und die mich satt macht. Vater, lass uns wachsen immer mehr, dass wir im Privaten, aber auch unter Brüdern und Schwestern, ja, ein Gebetshaus sind. Ein Haus, wo wir Gemeinschaft haben. In dir. Ja, und ersetze du unsere Angewohnheiten, die zu nichts nützen oder sogar Schaden bringen. Ersetze es durch was Gutes, was Frieden bringt und satt macht und Freude bringt. Es sind gerade so viele hier, die auch irgendwie in Depressionen sind oder ja, halt in diesen Sorgen gefangen. Und ich bitte dich, dass du befreist. Dass du diese Ketten, die viel zu schwer sind, löst. Ja, du hast den Schlüssel zu unserem Herzen und deinem Dafür danke ich dir. Ich denke, dass wir heilig sind, obwohl wir doch so viel Fleisch sehen. Ja, bitte segne die Zeit in der Gemeinschaft jetzt noch und sei du anwesend. Amen.